So, ich sitze hier am Strand in Nizza. Es ist der 26. Februar 2019. Man hört hier ein klein wenig das Meer rauschen. Ab und zu flattert mal eine Taube vorbei oder eine Möwe kreischt. Oder Strandläufer laufen wie jetzt durch den Sand. Hinter mir ist der Boulevard Anglais, wo naja, viele Touristen und Einheimische entlang flanieren. Ich will jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen, die sich hier in Frankreich abgespielt hat. Und zwar ungefähr 1943 oder 1944, also genau weiß ich das nicht. Es ist eine Geschichte, die mir mein Vater erzählt hat und die relativ seltsam ist. Und zwar hängt diese Geschichte mit der Fliegerei zusammen. Ich sehe hier auch ab und zu mal größere und kleinere Flugzeuge einfliegen in Richtung Airport. Und es kann passieren, dass jetzt so ab und zu mal so ein Geräusch von so einem Flugzeug zu hören ist. Ich kenne auch nicht den genauen Ort, wo das passiert ist. Also ich nehme mal an, irgendwo in der Nähe von La Rochelle oder von Brest, also im Norden Frankreichs. Es war Krieg zu dieser Zeit. Frankreich war besetzt. Mein Vater war Flugzeugingenieur. Er hat im Kyffhäuser-Technikum Frankenhausen Flugzeugbau und Flugzeugmotorenbau studiert, ist dann vor dem Krieg zum Arbeitsdienst eingezogen worden, war da ein Jahr auch irgendwo in der Rüstung. Dann begann 1939 der Zweite Weltkrieg und mein Vater ist in die Luftwaffe eingezogen worden und hat in der Zeit des Zweiten Weltkrieges so mehrfach gewechselt. Also er war einmal Zivilangestellter der damaligen Luftwaffe. Er war Abnahmeingenieur bei verschiedenen Flugzeugfirmen wie Arado, Fugger Wolf in Bremen. Dann hat er mal einige Zeit in Guernsey gearbeitet oder war stationiert. In dieser Zeit hat er auch meine Mutter in Guernsey kennengelernt. Und er war an für sich ein fanatischer Flugzeugingenieur, der an der Entwicklung der Flugzeuge sehr interessiert war. Begonnen hat dieses Interesse auch mit einer seltsamen Geschichte, und zwar mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Da ist in Thüringen, in Tiefenort, ein Zeppelin notgelandet. Und ein Onkel aus unserer Familie, der war als kleiner Junge mit dabei, wo dieses Luftschiff gelandet ist. Es wurden Seile runtergeworfen. Der hat das in irgendeinem Baum festgemacht. Das Luftschiff wurde praktisch abgefragt. Das ist in der Nähe von Bad Salzungen in Tiefenort passiert, am Waldrand. Das war ein ziemliches Ereignis damals für die ganze Gegend und auch für diesen Onkel. Und der Onkel hat dann hinterher praktisch sich auch mit der Fliegerei beschäftigt. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg erste Illustrierte und Zeitschriften, die sich mit der Fliegerei beschäftigt haben. Und er hat da eben diese Zeitung gesammelt und sein ganzes Interesse war eben dann die Fliegerei. Und mein Vater als kleiner Junge und später auch als junger Mann wurde dadurch beeinflusst. Er hieß Robert Hebstreit und sollte an für sich in Spedition seines Vaters eintreten und Spediteur werden. Aber durch diese ganze Fliegereigeschichte ist er davon abgekommen und hat eben gebittelt und gebettelt, dass er erstmal etwas Ähnliches lernen konnte. Er hat dann in der Nähe von Sonneberg Kraftfahrzeugmechaniker gelernt und ist dann nach der Ausbildung, also dann seinen Facharbeiterberuf in der Tasche hatte oder praktisch Geselle war, dann hat er angefangen zu studieren und seine Mutter hat ihn sehr dabei unterstützt. Also das ganze Geld dafür, das hat ja damals Geld gekostet, kam von seiner Mutter, also praktisch meiner Großmutter. Naja, also vor dem Krieg hat er sich eben hauptsächlich mit Konstruktionen beschäftigt, der Flugzeuge. Und er war im Speziellen in Bremen gewesen, bei Fugge Wulf. Fugge Wulf ist eine damals große Flugzeugfirma gewesen, die ersten viermotorigen Passagierflugzeuge gebaut hat, die direkt nach Amerika auf einen Ritt geflogen sind. Natürlich wurden auch eben im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg wurden dort keine zivilen Flugzeuge mehr vordergründig gebaut, sondern Bomber, Jäger, es wurden sogar Hubschrauber gebaut, die ersten Hubschrauber gebaut und unter anderem auch Tragschrauber für die U-Boote. Und mein Vater erzählte sehr viel davon, einiges habe ich vergessen, aber zwei Sachen habe ich nicht vergessen. Und das eine ist die Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Also er war zum Beispiel beim Vormarsch in Frankreich schon mit dabei und seine Aufgabe war, mit die Flugplätze zu besetzen, die zum Teil gar nicht so sehr zerstört wurden. Er hat erzählt, dass wenn die zu einem französischen Flugplatz gekommen sind mit seiner Einheit, das ging dann manchmal so schnell, dass in den jeweiligen Kantinen noch die warme Suppe da stand und natürlich alles verlassen war. Und man hat eben das ganze technische Equipment dort auf diesen Flugplätzen, Flugzeughorst, da hat man das, glaube ich, damals genannt, eben für die deutsche Luftwaffe in Besitz genommen. Und da war er dabei und hat nun eben sehr viele seltsame Sachen erlebt, dass eben dort Maschinen standen, die praktisch noch einen warmen Motor hatten, die gerade abgeschaltet wurden, die Bedienmannschaften, die Piloten und so weiter sind geflüchtet. Viele von diesen französischen Piloten sind dann auch schon während oder mit Beginn des Krieges in Frankreich abgehauen nach Algerien, nach Marokko, wo es dann später so komische Sachen gab, dass in der Sowjetunion eine französisch-russische Pilotengruppe gebildet wurde, Normandie in Jemen. Aber von denen will ich nicht erzählen. Ich will von was anders erzählen, macht das ein kleines bisschen spannend. Also wie gesagt, mein Vater erzählt von den Gegebenheiten, die es eben so im Krieg gibt. Also er hat nun auch natürlich furchtbare Sachen gesehen, dass eben bei einem Angriff noch oder von einem Angriff her auf einer Landebahn eben mehrere zerstörte Maschinen standen und die Menschen, die aus diesen Maschinen raus explodiert wurden, praktisch lagen eben tot auf der Landebahn und das in mehreren Teilen, also total zerfetzt. Und das war schon ein Anblick, was mein Vater ziemlich damals beschäftigt hat. Und man hat sich damals mit sehr, sehr viel Alkohol davon entfernt und so ein, wie man so sagt, ein posttraumatische psychologische Erkrankung hat er nicht davon gezogen, sondern durch die Sauerei wurde das relativ nivelliert. Interessant war eben für ihn auch, also er hatte da ein besonderes Auge, er sollte nun gucken nach eben besonderen Maschinen, nach besonderen Motoren, nach der jeweiligen Technologie und war dann auch bei so einer Einheit dann während des Krieges, die eben neueste technische Errungenschaften immer der jeweiligen Gegner betrachtet haben. Und das war natürlich in Frankreich zum einen die französische Luftwaffe und da eben auch die französische Luftwaffe viel Technologie importierte, war da natürlich auch interessant eben Flugzeuge, Maschinen, Motoren und so weiter aus England, also britische Teile von Rolls-Royce und allen möglichen anderen sagt man, sogenannten Feindbetrieben. Naja, und das war zum Teil eben auch, wie er sagt, sehr interessant, da es eben manchmal technologische Lösungen gab, die eben natürlicherweise die deutsche Luftwaffe, die zwar auch ziemlich fortgeschritten war, jetzt hören wir im Flieger, ja, ist gerade einer gestartet, also die deutsche Luftwaffe eben noch nicht hatte oder andere Möglichkeiten hatte. Er hat zum Beispiel erzählt, dass eben Rolls-Royce die Kompression der Motoren erhöhte, indem regelrecht mit einem Kompressor gearbeitet wurde und der Treibstoff eben unter Druck in den Motor gespritzt wurde, sodass eine höhere Kompression erzielt wurde und dadurch auch eine höhere Leistung der Motoren. Ja, das wurde, wie gesagt, protokolliert auch. Es gab da regelrechte Prüfstände. Die Motoren wurden da festgeschraubt und wurden unter allen möglichen Lastproblemen eben untersucht. Es wurde die Drehzahl hochgedreht, so hoch, bis der Motor auseinandergeflogen ist. Oder es wurde eine Dauerlastuntersuchung gemacht. Also so ein Flugzeugmotor, der ist manchmal eine ganze Woche gelaufen und das dann auch wieder mit unterschiedlichen Drehzahlen. Man hat untersucht, wie die Kugellager das ausgehalten haben. Es war ja damals die Zeit der Kolbenmotoren, also die Düsenmaschinen waren erst in der Entwicklung, hat mein Vater nicht sehr viel davon erzählt. Er war eben hauptsächlich mit diesen Kolbenmotoren beschäftigt. Und eines Tages mein Vater erzählte dann von einem Tag, es muss im Herbst gewesen sein, es war ein bisschen neblig, es war am frühen Vormittag, als man auf einen kleinen Flugplatz kam, der praktisch gar keine große betonierte Landebahn hatte, sondern es waren sogenannte Feldflugplätze, da wurde eben eine große Wiese genommen und dann hat man daneben Schuppen hingestellt, ein paar Fahnen hin, einen Luftsack, damit die anfliegenden Flieger sehen konnten, aus welcher Richtung der Wind kam. Das war alles. Und aber wie gesagt, es standen da eben so ein paar Bretterbuden da und man hat diese Bretterbuden, hat er erzählt, eben zum Teil eine Wand weggemacht, sodass diese Bretterdinger wie so ein Hangar waren und man eben auch bei Sauwetter mit einem Teil des Flugzeuges da reinfahren konnte und hat dann die Motoren repariert. Also die Flugzeuge waren ja nun ziemlich groß und im Krieg schnell so eine große Halle als ein Hangar zu bauen war relativ teuer und hat Zeit gedauert, sodass man sich eben so geholfen hat. Und so stand eines Tages eben auch ein Flieger in so einer Bretterbude drinne. Der Schwanz des Flugzeuges war nach außen. Und hier ist eben diese Geschichte passiert, die mein Vater eben in mehrfacher Version erzählte. Er wäre eben reingegangen mit noch ein, zwei Kameraden Der Motor von diesem Flugzeug muss vorher gelaufen sein. Er sagte, der war nach Hand warm. Und als man das untersucht hatte, ist man dann zur nächsten Baracke oder Bretterbude gegangen, wo das Tor noch geschlossen war. Und als sie zu diesem Tor liefen, das wäre so, sagte so vielleicht 100 Meter Entfernung gewesen, ging auf einmal das Tor auf. Und aus dem Tor kommt ein brettartiges Gebilde geflogen. Er sagte, das muss so ungefähr 4 Meter, 5 Meter breit gewesen sein und 10 Meter lang. Auf diesem brettartigen oder tischartigen Gebilde saßen zwei Männer. Die hatten ihre Flugzeughauben auf, die man damals so anhatte, mit Brillen, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, weil man damals ja mit offener Kabine auch zum Teil geflogen ist. Und dieses Gebilde kommt aus dieser Baracke, aus diesen Schuppen herausgeschwebt, ohne jeden Laut, ohne ein Motorgeräusch. Mein Vater hat erzählt, die waren total verdutzt. Sie haben sich fast dahingesetzt und gebückt. Sie hatten erst gedacht, also vielleicht ist das irgendein Teil von einem Flugzeug, was wieder mit Testzwecken zu tun hat, dass man irgendwie einen Tisch macht, auf den dann Motoren geschnallt werden, und haben dann runtergeguckt und haben gesehen, da war kein Rad und nichts drunter. Also dieses Teil, dieser komische fliegende Tisch flog, ohne ein Geräusch zu machen und ohne irgendwelche Räder, ohne Hilfsmittel. Er sagte so ungefähr in der Höhe von 1,5, 2 Meter. Die Männer hätten dann freundlich zu ihnen hingeguckt, hat gesagt, sie hätten noch mit der Hand gewunken. Und sie hätten auch so ein Teil vor sich gehabt, wie so ein kleines Cockpit vom Flugzeug mit dem Steuerknüppel. Und er hätte richtig gesehen, wie einer den Steuerknüppel praktisch betätigte. Also ich weiß jetzt nicht, ob nach vorne oder nach hinten, das weiß ich nicht mehr. Also er hat jedenfalls diesen Knüppel betätigt. Dieser Tisch nahm Schub auf und ehe sie sich versahen, war der im Hintergrund und im Frühmorgendunst über der Wiese verschwunden. Er war weg. Und er stand mit seinen Kameraden da und er hat gesagt, er hätte sich dann mit ihm ausgetauscht. Das kann mir niemand erzählen. Das glaubt uns keiner. Wir kommen in die Klapsmühle. So etwas darf es nicht geben, so etwas gibt es einfach nicht. Sie sind dann in diese Halle rein. Und hat erzählt, alles, was da drin war, war zerstört. Also es hat technische Gerätschaften gegeben, wo man wie mit Äxten draufgeschlagen hatte. Also Spulenteile, Elektrik lag auf dem Fußboden herum. Sie haben rumgeguckt, ob irgendwelche Motorenteile zu sehen waren. Es waren keine, nichts, überhaupt nicht war da. Er sagte, es war irgendwelches elektrische Zeug war da. Und das, was normalerweise so an Messgeräten in einem Flugzeug im Cockpit ist, das lag da auch noch rum. Das hat man nicht angerührt. Also er sagte, da war eben so ein künstlicher Horizont mit dabei. Es war ein Kompass mit dabei. Es waren Geräte dabei, die eben das Steigen und Sinken eines Flugzeuges anzeigen und alles andere mehr. Die Karteikästen, die dort rumstanden, und die Zeichnungskästen und so weiter, waren alle leer. Es war dann zu sehen, dass hinter den Schuppen eben Feuer war, also es war ein großer Aschehaufen da, wo dann praktisch noch die Glut glimmte. Und ja, und mein Vater hat damals, also diese Geschichte wurde so Mitte, Ende der 50er Jahre erzählt. Da gab es den Begriff UFO noch nicht, aber es war in dem Sinne schon ein unbekanntes fliegendes Objekt, was nicht irgendwie vom Himmel herunterstieg, sondern was eben aus einem Schuppen rausgeschwebt ist und er sich damals überhaupt keine Vorstellungen machen konnte, wie so ein Ding fliegen kann. Was ich dann noch erlebt habe, ist, dass eben mein Vater sich ab da für ein bisschen mehr für Elektrotechnik wohl interessiert hat. Nämlich, wir hatten dann in Bad Salzung, wo ich herstamme, eine kleine Werkstatt gehabt. Also mein Vater hatte die Werkstatt gehabt. Und in dieser Werkstatt hatte der so ein Faible gehabt für sogenannte Detektorempfänger. Ein Detektorempfänger ist praktisch ein Radiogerät, was mit nichts anderem funktioniert, als mit einer Germaniumdiode, mit einem Kopfhörer und mit einer riesigen Antenne. Und man kann oder man konnte mit diesem Detektorempfänger auch heute noch, wenn man sich so ein Ding zusammenbaut, die nächsten Mittelwellen- und Kurzwellensender eben reinhören. Also die Dinger hat mein Vater eben einige gebaut und hat dann natürlich auch wunderschöne Zeichnungen dazu gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht war das mit die erste Auseinandersetzung mit der Elektronik, mit der Elektrotechnik. Er wusste Bescheid von bei jedem Fahrzeug, wie die Zündung funktioniert, bei den Flugzeugmotoren sowieso. Es war dann eben auch damals schon eine Zeit gewesen, dass speziell die Kriegsflugzeuge, also Jagdflugzeuge und die Bombenflugzeuge, die hatten alle eben Funkgeräte dabei. Aber mit Funktechnik speziell kannte er sich nicht so aus. Er konnte das eben mit überprüfen und als Abnahmeingenieur hat er nur geguckt, ob die Dinger nun gehen oder nicht gehen. Mehr hat ihn damals nicht interessiert. Aber ab diesem Moment, mit diesem Erlebnis, hat er mir dann irgendwann mal später erzählt, also weißt du, es wird irgendwann mal Flugzeuge geben, die nimmst du aus deiner Aktentasche raus. Du nimmst ein Gerät aus deiner Aktentasche, klappst das auseinander, setzt dich drauf und fliegst weg. Und so langsam kommen wir in diese Zeit rein. Wir werden noch dieses Jahr ein Gesetz bekommen, wo es um die Elektromobilität geht mit kleinen speziellen Fahrzeugen, also mit Roller, Elektroroller. Bei BMW gibt es die ersten Roller für ungefähr 2.500 Mark. Ich habe mir neulich für 100 Mark, Quatsch, Euro, ich habe mir neulich einen Roller gebraucht, gekauft für 100 Euro. Den spendiere ich meinen Enkel. Und es gibt dann so, ich würde sagen, ab nächsten Monat, übernächsten Monat, chinesische Roller mit einer relativ guten Qualität für 500 Euro. Die fahren um die 20, 25 Sachen. Und man kann bis 20, 30 Kilometer mit diesen Dinger fahren. Und jetzt höre ich gerade brumm. Hier fährt praktisch so ein Scooter vorbei im Meer. Ja, das ist diese Geschichte von diesem fliegenden Tisch aus Frankreich, aus der Nähe von Brest. Und inwieweit die wirklich wahr ist, ob mein Vater mir hier die Taschen aufgebunden hat, oder ob er das wirklich real erlebt hat, kann ich natürlich nicht beweisen. Ich habe zwei Geschichten in dem Zusammenhang mal geschrieben, weil auch mein Großvater da mit diesen Sachen irgendwie beeindruckt war. Es gibt da diese Geschichte, Adalbert fliegt, Die handelt dann aber im Ersten Weltkrieg. Da gab es eben so eine Geschichte, dass jemand praktisch ein Flugzeug gebaut hat, was eben mit negativer Erdanziehungskraft sich fortbewegt hat. Jo, das ist meine Geschichte. Nicht Adalbert fliegt, sondern Robert erzählt von fliegenden Tischen. So will ich diese Geschichte nennen. Oder besser, Robert erzählte vom fliegenden Tisch oder vom schwebenden Tisch. Ende. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.